Herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast nicht nur aus dem Harz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußenfotograf, dem Podcast. Ja, und während ich das so aufnehme, denke ich drüber nach, wie lang die Zeit doch her ist seit der letzten Folge. Also viel länger, als ich das eigentlich wollte. Das hat aber ja keinen speziellen Grund. Das hat vielleicht mehrere Gründe, wie es immer so ist, wenn man etwas ja als Hobby in seiner Freizeit betreibt, dann ja tritt es für eine Zeit lang auch mal wieder in den Hintergrund. Und deshalb glaube ich, es hatte jetzt nicht diesen einen ausschlaggebenden Grund, warum ich lange keine Podcast-Folge gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Also so ein bisschen bedauert habe ich es immer, aber jetzt ist es soweit und ich habe ganz viele Ideen im Gepäck, die ich so mitbringe und ja, habe so gerade das Gefühl, ach, es könnte so eine Art Staffel 2 sein für Draußenfotograf, weil ja, mal schauen, wie die nächsten Wochen und Monate so weitergehen, aber halt viele Ideen, die ich im Kopf habe, möchte ich auch gerne in diesem Podcast umsetzen. Aber egal, erstmal zur heutigen Folge erzählen wir neue Geschichten. Das spukte mir schon sehr lange im Kopf rum und das ist so ein bisschen auch die Anknüpfung an die letzte Folge. Da ging es ja um KI und auch wenn ich sage, das war jetzt eine relativ lange Zeit, die seit der letzten Folge vergangen ist, dann ja, muss man auch sehen, im Bereich KI hat so eine lange Zeit unwahrscheinlich viel verändert wieder oder sich weiterentwickelt. Das ist ja oft so im technischen Sektor. Und über das, was ich da damals noch erzählt habe, das ist ja längst wieder überholt, so durch Entwicklungen wie, naja, das generative Füllen bei Photoshop zum Beispiel. Also jeder, der sich so ein bisschen dafür, für diesen Bereich interessiert, der wurde gerade vom generativen Füllen ja nicht verschont, sondern der hat das auf irgendeiner Plattform sicherlich mitbekommen, welche technischen Möglichkeiten es da gibt. Ja, das finde ich einerseits spannend. Auf der anderen Seite habe ich für mich auch gemerkt, das ist jetzt ein Punkt, der ja mir schon hin und wieder Spaß macht, aber überhaupt nicht mehr die Wichtigkeit hat, die er eben noch vor ein paar Monaten für mich hatte, sondern ich hatte das Gefühl, ich wollte mich mal wieder so ein bisschen erden und zum eigentlichen Fotografieren zurückkommen. Und das ist vielleicht auch der Grund dieser Folge, weil Fotografieren, Dinge in Bildern festhalten, auch immer für mich mit Geschichten verbunden ist. Und das ist vielleicht so ein zweiter Aspekt, der mir aufgefallen ist, etwas aufgestoßen ist, würde ich sogar sagen. Wenn es um die KI geht, da sind ganz viele Profile drauf angesprungen und ja, haben das irgendwie weiter verbreitet und auch viele Kanäle haben das für sich irgendwie betrachtet und nochmal beleuchtet und darüber berichtet. Letztlich habe ich das ja auch gemacht. Also ich habe mich ja auch so einem Trend angeschlossen. Und jetzt merke ich so, das ist, glaube ich, gerade so dieses Anschließen an Trends nicht das, was ich wirklich will. Und ich glaube, dass Menschen sich im Grunde genommen nach diesem echten, nach etwas Wahrhaftigem sehen. Und das kann ja keine KI bieten. Und deshalb für mich in meinem persönlichen Umfeld würde ich immer sagen, es ist eine nette Spielerei, aber die Zeit, die ich da investiere, die wird, oder ist gerade sehr, sehr gering. Ich glaube aber auch, dass wirkliche oder echte Geschichten uns helfen, unsere Botschaften, die uns wichtig sind, zu vermitteln. Ich denke, Geschichten, ob sie nun erzählt sind oder in Fotoform oder in Kombination sind, erzählen immer so von menschlichen Erfahrungen, von Emotionen, von Herausforderungen. Und wenn wir Hobbyfotografen, also gerade wir Hobbyfotografen, unsere Bilder mit Geschichten verknüpfen, dann können sich Zuschauer, glaube ich, leichter mit den gezeigten Szenen und den Motiven identifizieren. So. Und ja, letztlich entsteht ja durch diese Identifikation so eine gewisse Empathie. Und das ist für mich so eine gewisse emotionale Verbindung zwischen mir als Fotografen und dem Betrachter oder der Betrachterin. Übrigens, ich finde persönlich auch, es muss ja nicht immer um den Betrachter oder die Betrachterin gehen. Ich denke, man kann auch sehr viel über sich selbst rausfinden, wenn man in Geschichten denkt. Aber das mag jetzt sehr persönlich sein und vielleicht versteht ihr gar nicht, was ich damit so wirklich meine. Aber gut. In dieser Folge soll es ja nun mal um Geschichten gehen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das schon das Thema ist, dann möchte ich eine sehr persönliche Geschichte loswerden. Und ich habe auch in den letzten Wochen und auch Monaten drüber nachgedacht, immer wieder, was Natur, aber auch Fotografie für mich bedeutet. Und das habe ich in einer kurzen Geschichte, eigentlich eine Erinnerung, festgehalten. Und die möchte ich tatsächlich mit euch teilen und deshalb auch die Ankündigung, es wird eben sehr persönlich, wie die Naturfotografie Emotionen und Erinnerungen für mich verbindet. Ich denke, jeder Mensch hat die eine Sache im Leben, für die er wirklich brennt. Das leitende Motiv, das ihn antreibt, ein inneres Pendel, das immer wieder in die gleiche Richtung ausschlägt. Soweit ich in meine Kindheit und Jugend zurückdenken kann, spielt die Natur für mich diese große Rolle im Leben. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf am Rande der Südheide zwischen Uelzen und Celle, war ich stets mehr draußen als drin. Wir wohnten direkt am Waldrand und wann immer es die Zeit zuließ, war ich allein oder mit Jan, meinem besten Freund, in Feldern, Wiesen und Wäldern unterwegs. Es waren Orte voller Geheimnisse, Entdeckungen und täglich neuer Wunder. In diesen Erlebnissen steckte jedoch noch mehr, etwas tiefergehendes, ganz Entscheidendes, wie ich aus heutiger Sicht beurteilen würde. Es war Fantasie. Wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, eine Kindheit voller Fantasie gehabt zu haben, wie sie auch in den Geschichten von Astrid Lindgren hätte vorkommen können. Alles, was wir in der Natur fanden, hatte beim Spielen seine eigene Bedeutung. Bäume, Äste, Steine waren Utensilien auf einem nicht enden wollenden Waldspielplatz. Mein Heimatdorf ist bis heute an drei Seiten von Wald umgeben. Und wann immer ich dort zu Besuch bin, werden zahllose Erinnerungen geweckt, die mich in meiner Naturwahrnehmung geprägt haben. Diese erlebte Fantasie und damit auch die Kreativität, die zahllose Begebenheiten in der Natur in mir als Kind förderten, sind bis heute tief in mir verankert. Im Laufe meiner Jugend fing ich an, Prozesse in der Natur zu hinterfragen. Ich war fasziniert von der eigenen Dynamik und den Vorgängen, die scheinbar so unbemerkt von vielen Menschen in den Wäldern abliefen. Stundenlang konnte ich mich an einer Stelle im Wald auf den Boden setzen und die Dinge um mich herum beobachten. Einhergehend mit dem Beobachten kam der Wunsch, das Erlebte, Gesehene oder Wahrgenommene zu dokumentieren. Vor einigen Jahren fiel mir mein damals angelegtes Naturtagebuch eher zufällig in die Hände. Beim Räumen in einer Kiste mit allerlei Andenken tauchte es plötzlich auf. Das Stöbern darin versetzte mich um vielleicht 35 Jahre meines Lebens zurück. Akribisch habe ich Tage, Wochen und Monate in der Natur in Worten und Zeichnungen festgehalten. Jede Jahreszeit hatte dabei ihren besonderen Reiz. Das Frühjahr war für mich die spannendste Zeit. Nach dem oft dunklen Winter, der auch in der Heide seinerzeit regelmäßig von Schnee begleitet wurde, sproß an jeder Ecke neues Leben. Huflattich säumte die Wegränder und brachte mit seinen gelben Blüten das deutlichste Gefühl von Frühling. In den dichten Kiefernwäldern nahm der Bodenbewuchs zu. Heidelbeersträucher und Himbeeren bekamen erste kleine Blätter, die Lärchen schoben winzige, weiche Nadeln aus ihren Knospen. Das großartigste Gefühl jedoch brachte die Tierwelt mit sich. Die Rothirsche warfen ihr Geweih ab. Jedes Jahr, ab Ende Februar, wurde ich nervös und konnte es kaum abwarten, wieder loszuziehen auf der Suche nach den sogenannten Abwurfstangen. Irgendwo gezielt zu suchen wäre unter Wilderei gefallen. Aber zu jener Zeit hatte ich bereits regelmäßig in einer Freizeit in einem Jagdrevier kleine Hilfsarbeiten übernommen und so konnte ich guten Gewissens und mit der Erlaubnis auf die Suche gehen. Bis in den April hinein war ich fast jeden Nachmittag in den Wäldern. Ein besonderer Fund, Passstangen, also gleich beide Stangen eines Geweihs, fand ich an einem verschneiten Märznachmittag auf einer Esungsfläche. Bis heute bin ich im Besitz dieses Fundes und kann auch heute noch das Glücksgefühl des Entdeckens nachempfinden. Der Sommer brachte die Wärme in die Heide. Die Hitze stand förmlich in den Kieferwäldern und unser kleiner Bachlauf wurde begleitet von unzähligen Libellen. Ab und zu konnte man eine Forelle entdecken, wenn man sich leise genug am Wasser aufgehalten hat. Die Abende waren voller Glühwürmchen und die Natur wartete nur darauf, dass ein reinigendes Sommergewitter den benötigten Regen brachte. Später blühte die Heide und ein unüberhörbares Summen der Insekten erfüllte die Luft. Lilafarbene Heideflecken leuchteten links und rechts der sandigen Wege. Wenn mehr und mehr Früchte reiften und die Nächte kälter wurden, kam der Herbst. Er brachte Nebel am Morgen und manchmal auch schon rauchreif auf Gräsern und Blättern. In den kühlen Nächten füllte das Schreien der Hirsche die Wälder und Waldlichtungen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nächte ich auf Hochsitzen verbracht habe, immer in der Hoffnung, den Hirschen möglichst nah zu sein. Heute ist mir bewusst, welche Sorgen sich meine Eltern damals gemacht haben dürften, aber mir trotzdem diese Freiheiten erlaubten. Zu verabredeten Zeiten zu Hause zu sein, musste reichen, denn Handys gab es natürlich noch nicht. Im Winter kam die Natur zur Ruhe. Regenschleier und Graupel überzogen das Land. Im Wald waren alle Laute gedämpft und wenn der Schnee die Landschaft verzauberte, war alles in Watte gepackt. Nach den ersten Schneenächten gab es bereits wieder genug Tierspuren zu entdecken. Füchse schnürten am Wiesenrand entlang, bogen in den alten Buchenwald ein. Mit mächtigen Stämmen und kahlen Kronen standen die Buchen dort und bewachten die kleine Hütte im Wald, in der Jan und ich während unserer Entdeckungstouren Pause gemacht haben. Diese Erinnerungen sind so lebendig, als hätte ich all das erst vor ein paar Wochen erlebt. Wenn ich bewusst darüber nachdenke, ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass diese Erlebnisse meine ersten Begegnungen mit der wilden Natur gewesen sind. Trotz überwiegend durch Land- und Forstwirtschaft kultivierter Landschaft gab es die vielen natürlichen Prozesse, die sich auf kleinster Fläche zeigten. Und es gab unsere eigene Wildheit, grenzenlose Fantasie und emotionale Naturbegegnungen, die sich fest eingebrannt haben. Ich glaube, genau das suche ich, wenn ich heute mit der Kamera in der Natur unterwegs bin. Ich suche Wildnis und Wildheit, der wir so vielfältig begegnen können, ob im Kleinen gleich vor der Haustür oder im Großen in ausgewiesenen Schutzgebieten. Heute sogar noch mehr als früher suche ich die Abgeschiedenheit in den Wäldern, aber wie so oft verbunden mit dem Wunsch, diesen einen emotionalen Moment festzuhalten. Heute ist das Fotografieren mein Naturtagebuch von früher. Es konserviert Erinnerungen und Empfindungen für mich. Von der Heide in den Harz. Es gibt Orte, zu denen baust du schon beim ersten Besuch eine besondere Bindung auf. Es ist dieses unbestimmte, nicht greifbare Gefühl tief im Inneren, das dir sagt, du wirst in diese Gegend zurückkehren. Braunlage, das ist für mich einer dieser Orte. Wenn ich heute am Wurmberg stehe, fühle ich mich um viele Jahre zurückversetzt in meine Kindheit. Ich bin etwa 9 Jahre alt. Mein Vater macht mit mir den üblichen Wochenendspaziergang durch die Wälder. Diese Spaziergänge mit meinem Vater sind eines der wenigen Rituale, die wir haben. Ich bin gern mit ihm unterwegs. In der Nähe des kleinen Baches, in dem ich immer auf der Suche nach Forellen war, sprechen wir über den Harz. Kurz davor hatten mir meine Eltern nämlich eine Idee mitgeteilt. Die Idee, dass mein Vater einmal mit mir allein in den Urlaub fährt. Urlaub, das war in unserer Familie ohnehin etwas sehr Besonderes. Ich frage mich immer wieder, wie der Harz sein wird. Wie würde es sein, die Berge zu sehen? Wie weit kann man dort gucken? Während des Spaziergangs löchere ich meinen Vater mit Fragen. Vor meinem inneren Auge entstehen Bilder. Landschaften, die scheinbar so ganz anders sind als das gewohnte Heideland. Es ist die pure Vorfreude. Viel weiß ich nicht mehr aus diesem Urlaub. Es sind nur bestimmte Momente, einzelne Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Wie bei einem Film, in dem einzelne Sequenzen schwarz abgeblendet werden, dann folgt die nächste Einstellung. Einige Wochen nach diesem Gespräch haben wir eine Ferienwohnung in Schulenberg bezogen. Stundenlange Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung prägen diesen Urlaub. Ich sehe die Ferienwohnung von außen. Schnitt. Ich sehe die Okertalsperre. Schnitt. Dann folgt eine längere, eine intensivere Erinnerung. Wir sind in Braunlage und fahren mit der Seilbahn den Wurmberg hinauf. Voller Sorge betrachte ich jeden herannahenden Pfeiler. Das Ruckeln, das entsteht, wenn das Seil über die Rollen gleitet, verunsichert mich. Kann ich diesem Bauwerk trauen? Oben angekommen schauen wir uns um. Ich sehe Berge und Landschaften, gleiche sie mit den Bildern in meinem Inneren ab. Habe ich es mir so vorgestellt? Ich weiß es nicht mehr. Einige Zeit später wandern wir bergab. Der Weg ist steinig und soll uns zu unserem Auto zurückführen. Mein Vater geht voran und er hat es eilig. Das Wetter ist umgeschlagen. Eben war oben noch Sonne, jetzt zieht Nebel auf. Es wird merklich kälter. Wassertröpfchen schweben in der Luft. Sie heften sich an meine Jacke. Meine Hände werden kalt. Dieser Wetterwechsel ist neu für mich, denn aus der Heide kenne ich sowas nicht. Mein Blick schweift immer wieder nach links und rechts vom Weg ab in die Wälder. Dunkel sind sie. Moos und Gräser bedecken den Waldboden. Zwischen den schlanken Baumstämmen fängt sich der Nebel. Oder sind es Wolken? Bei diesem Anblick frage ich mich, ob es tatsächlich Trolle, Zwerge oder andere Wesen gibt, die sich uns Menschen nicht zeigen wollen. Ich frage mich auch, ob es Menschen gibt, die die Sprache der Tiere verstehen können. Dieser Abstieg, dieser Wald, dieser Nebel, all das regt meine Fantasie wieder an. Kurze Zeit später sind wir im Auto. Aus dem Märchenreich sind wir in die Welt der Menschen zurückgekehrt. Meine Gedanken hängen mir noch lange nach. Und heute? Ich denke oft an dieses Erlebnis, wenn ich auf einem der Harzer Gipfel stehe und mein Blick in die Ferne schweift. Ich frage mich, wie sehr auch diese Wanderung mich und meine Beziehung zum Wald geprägt hat. Sicherlich ein Mosaikstein in meiner Wahrnehmung von Natur, genau wie die unzähligen Erlebnisse in der Heide. So manches Mal, wenn ich heute durch die Wälder streife und in Gedanken die Wildnis durchquere, bin ich mir sicher, meine Eltern, die mir einst so viele Freiheiten in der Natur gelassen haben, sehen mich dabei. Und nach beginne ich erst richtig zu verstehen, wie viel vom Früher heute noch in mir steckt. Ja, ich bin mir sicher, mit dieser Geschichte oder bei dieser Geschichte, wenn ihr zugehört habt, dann sind auch vor eurem inneren Auge bestimmte Bilder entstanden. Und das ist es, was mich so reizt an dieser Erdung, an dem Wahrhaftigen, was ich eingangs gesagt habe. Wenn wir das miteinander verbinden, dann können wir wieder was schaffen, was wirklich bleibt und was, naja, so ein bisschen unabhängig von aller Technik ist. Ich habe mir überlegt, was sind eigentlich so drei Botschaften oder so Anregungen, besser gesagt, die ich euch mit dieser Geschichte mitgeben möchte. Eine Anregung ist, bewusst auf Entdeckungstour zu gehen. Einfach sich mal bewusst Zeit zu nehmen, um die Natur zu erkunden und so mit offenen Augen und, ja, wie es so schön heißt, auch mit offenem Herzen, neue Dinge zu entdecken. Aber eben vielleicht gar nicht so neu, sondern vor der Haustür. Aber vielleicht besuchst du auch verschiedene Orte, die dich inspirieren können, so wie Felder, Berge, Seen oder, naja, das kann ja auch eine städtische Umgebung sein mit einer besonderen Atmosphäre. Achte mal auf die Details, die dich faszinieren und Emotionen in dir hervorrufen. Und das können so besondere Lichtstimmungen, Formen, Farben, Tiere sein, also ganz egal. Ich glaube, wenn man bewusst wahrnimmt, dann ist es schon so ein erster Schritt, sich so ein bisschen zu erden. Zweite Anregung wäre, ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber sich mit der Natur zu verbinden und dieser Geschichte, also auch sich mit der Geschichte dieses Ortes zu verbinden, indem man einfach erforscht, wo bin ich denn da gerade und warum sieht es so aus, wie es aussieht und welche Geschichten oder Legenden oder so historische Ereignisse sind denn auch mit dieser Gegend verbunden. Die Natur hat oft so eine reiche Geschichte, die manchmal vergessen oder auch übersehen wird. Und wenn man darüber ein bisschen recherchiert, sich selber Gedanken macht oder vielleicht auch mit Einheimischen redet, um dann mehr über diese, ja, auch gewisse kulturelle Bedeutung zu erfahren, ja, desto mehr regt es auch an, wirklich sich mit der Natur oder mit der Gegend dort zu verbinden. Ja, und eine dritte Anregung wäre vielleicht die Suche nach der eigenen, nach der persönlichen Motivation. Was ist deine Motivation, wenn du dich in der Natur bewegst und was ist deine Motivation beim Fotografieren? Was möchtest du mit deinen Fotografien ausdrücken? Und wenn man, finde ich, dieses Persönliche findet und auch die Botschaft, die man vermitteln möchte, dann baut man nochmal wieder eine besondere Beziehung auf. Und so können auch Fotos, finde ich, so, zu so einer Art Tagebuch von Gefühlen oder Gedanken über die Natur werden. Und ja, ich glaube, diese Geschichten, die sind wirklich sehr stark und können auch sehr viel, einem selber sehr viel Kraft verleihen. Ich finde es übrigens hilfreich für so ein, naja, zum Thema Geschichten oder neue Geschichten, vielleicht auch gerade beim Fotografieren in bestimmten Projekten zu denken. Also mir fiel spontan ein, wie wäre denn so ein Fotoprojekt zum Thema Leben im Verborgenen? Also den Waldboden zu beobachten, winzige Pflanzen und Insekten zu sehen, die im Verborgenen leben. Also eigentlich so eine Miniaturwelt kennenlernen. Und vor allem, wie entwickelt sich diese Welt im Laufe des Jahres? Also wenn man das wochenlang oder über Monate begleitet. Und ich glaube, auch da baut man eine bestimmte Beziehung auf. Und letztlich ist das nichts anderes als das Erzählen von Geschichten, wenn man auch so einen Ort, ja, fotografisch begleitet. Ich glaube übrigens, da ein bisschen zurück zum Titel, erzählen wir neue Geschichten. Ich glaube, in Wirklichkeit müssen es keine neuen Geschichten sein. Es gibt auch bestimmt viele fast vergessene, die man neu erzählen kann. Und vielleicht fragt man mal an seiner Familie für weitere Anregungen. Und aus persönlicher Sicht kann ich auch sagen, es ist vielleicht auch der Wunsch, so ein bisschen die Dinge im Leben zu verstehen. So geht's mir zumindest. Ich habe vor ein paar Tagen eine Dokumentation über einen französischen Fotografen gesehen, über Vincent Meunier. Und ja, seine Botschaft war aus der Dokumentation, diese Geschichten, auf die er auch so ein bisschen eingegangen ist aus der Natur, die müssen nicht weit weg sein, sondern die kann man eben auch vor der eigenen Haustür entdecken. Und diese Dokumentation, ja, die hatte so verschiedene starke Zitate von ihm so drin, oder zumindest Aussagen. Er hat an einer Stelle so sinngemäß gesagt, also dass seine Messlatte ja eigentlich sehr hoch liegt, weil er ja schon Polarwölfe und Schneeleoparden gesehen hat und fotografiert hat. Und die Herausforderung, denen er sich stellt, das ist so eine Mischung aus, ja, naturwissenschaftlicher Tätigkeit, Abenteuer, aber auch Einsamkeit. Und er hofft aber, dass eine kleine Meise oder ein Kreuzschnabel ihn immer genauso begeistern können wie ein Eisbär oder ein Schneeleopard. Und das beschreibt, finde ich, ziemlich gut, dass man auch Begeisterung wecken kann für das, was man eben vor der Haustür findet. Diese Dokumentation über Vincent Meunier ist übrigens, ich glaube, online auch beim SRF abzurufen, also beim Schweizer Rundfunk im Fernsehen, und heißt Ewig erstaunt. So, also sehr sehenswert, finde ich. Er beschreibt dort auch, dass er eigentlich erst beobachten wollte und das Fotografieren später kam und deshalb, glaube ich, habe ich mich persönlich in seinen Erzählungen ganz gut wiedergefunden. Und eine wichtige Aussage, die er dort trifft, und die würde ich auch unterschreiben, ist ja auch, die Fotos müssen nicht perfekt sein, also technisch perfekt, aber sie müssen den Moment rüberbringen. Und da steckt ganz viel Emotion drin, glaube ich, wenn man den Moment rüberbringt. Und aus ganz aktuellem Anlass ist mir eingefallen, wenn man bei sich zu Hause schaut, was man so fotografieren und wahrnehmen kann, dann ist das so viel, dass man nicht in exotische Länder reisen muss. Also es muss ja nicht der Löwe sein, es kann ja vielleicht auch ein Wildschwein sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit dieser Folge und so das ein oder andere innere Bild auch entstehen lassen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Entdecken eurer eigenen Geschichten. Und was ich jetzt schon sagen kann, der Abstand bis zur nächsten Folge von Draußen Fotograf, der wird nicht so lang sein. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und danke euch fürs Zuhören. Ihr entsteht ja auch so von meinem geistigen Auge und ich weiß nicht, wer da zuhört, aber das spielt auch nicht so die Rolle gerade. Viel Spaß beim Fotografieren und bei den Geschichten. Bis dann. Tschüss.